Willkommen zu Recenter News am 6. Oktober 2022. Mein Name ist Alexander Benisch, wir sind auf Sendung für rund 90 Minuten. Beginnen möchte ich mit dem Thema der neue Klassenkampf durch Elektroautos. Kürzlich veranstaltete unser örtlicher Ford-Händler eine Ausstellung. Also man sah dann Klassiker wie ein Model T in perfektem Zustand oder das erste erfolgreiche massenproduzierte Fahrzeug mit V8-Motor, dann halt die Vintage-Mustangs aus den 1960ern sowie reihenweise deutsche Fahrzeuge aus den 1930ern in perfektem Zustand. Daneben jeweils die aktuellen Mustangs, Elektro-Mach-Es, Ranger-Pickups. Das Problem waren die Preise. Also, ja, man kam da hin und konnte es dann halt Kuchen essen und Bier trinken und so. Man wollte halt die Familien dahin ziehen, dass die sich dann halt interessieren für die aktuellen Fahrzeuge. Und dann sah man dann 50.000 Euro für einen Mustang 5.0, also mit V8-Motor. Und das entspricht dem Basispreis für eine Mercedes E-Klasse. Ein etwas besserer Ranger Pickup, was ein Nutzfahrzeug mit etwas angenehmerer Ausstattung bedeutet, war ausgezeichnet mit über 40.000 Euro. Also etwa dem Basispreis für eine Mercedes C-Klasse. Der sogenannte Mach-E, das ist halt einfach so eine Art Konkurrent von Teslas Model X, wenn mich nicht alles täuscht, also so eine Art SUV, aber Crossover. Der Mach-E in der GT-Version mit 465 PS startet ab 86.000 Euro. Mit ein paar zusätzlichen Extras erreicht man den Basispreis einer Mercedes S-Klasse. Also ist Ford jetzt hier eine Nobelmarke? Sicherlich gibt es günstigere Fahrzeuge von anderen Marken, die schlechter sind und deutlich weniger Spaß machen und Eindruck schinden, aber war Ford nicht ursprünglich die Marke für die Massen? Ja, das heißt, es war eigentlich immer das Ding, dass man einfach ein beliebiges Fahrzeug hier halt wirklich auch sich leisten konnte, wenn man sich halt angestrengt hat und so. Und wenn man irgendwann mal mehr verdient hat oder was, dann konnte man sich entscheiden für ein Auto der Nobelmarke Lincoln. Das basiert halt auf Ford-Technik und so weiter und so fort, hat aber mehr Extras. Ja, und das ist dann halt eben dann die Luxuskarre. Mich hatte es jetzt nicht überrascht, dass bei diesem Event hier bei unserem örtlichen Ford-Händler, dass da keine US-Pickups und US-SUVs zu sehen waren. Denn daneben hätten die deutschen Fahrzeuge relativ alt ausgesehen und die Besucher hätten auf ihren Smartphones mal schnell die Basispreise gesucht. Ja. Oh, was kostet der neue Lincoln Navigator? Ab 77.000 Dollar. Not bad. Ja, vor allem, wenn halt der Dollarkurs mal ein bisschen angenehmer ist im Vergleich zum Euro. Also die Leute hätten dann diese Kiste wohl am meisten begutachtet. Ja. Der neue Lincoln Navigator. Günstiger wäre dann der Ford Expedition ab 53.000 Dollar, den man anscheinend auch auf keinen Fall neben den gewöhnlichen deutschen Ford-Fahrzeugen stehen haben wollte. Das ist halt auch ein großes Familien-SUV mit einer richtigen dritten Sitzreihe hinten und wenn das halt steht für den Preis neben jetzt diesen Ford Mondeos oder Escorts oder whatever, ja, dann kann man sich vorstellen, was die Leute dann haben wollen. Für die preisbewussten Leute gäbe es den F-150 Pickup in Amerika im 2022er Modell ab 29.000 Dollar. Ja, wenn es nicht mal so angespannt ist in der Lieferbarkeitssituation, ja, dann mit ein paar Rabatten, wenn man das Vorjahresmodell nimmt oder sowas, dann wäre er noch günstiger als 29.000 Dollar. Wer will da stattdessen einen kleineren Ranger für über 40.000 Euro haben? Wäre es Ford erlaubt gewesen, lockerer zu sein, was Emissionen, Spritverbrauch und tausende andere Regierungsvorgaben anbetrifft, könnte man wohl inzwischen für einen lachhaft billigen Preis einen coolen Pickup anbieten. Stattdessen wird das 2023er Basismodell vom F-150 ein paar tausend Dollar teurer. Unter anderem auch deswegen, weil Automatikgetriebe mit immer mehr Gängen verbaut werden. Wer braucht ernsthaft eine 10-Gang-Automatik in einem Pickup-Truck, vor allem bei amerikanischen Geschwindigkeitslimits? Ich meine, inzwischen darfst du ja teilweise 120 km/h fahren, umgerechnet oder sowas. Einige Straßen sind immer noch begrenzt auf 100 km/h. Mein alter Ford Explorer hatte 4 Vorwärtsgänge im Automatikgetriebe, einen Rückwärtsgang und 2 Modi für steile Gefälle. Das reichte völlig. Da konntest du einen Berg hochjagen oder du konntest halt eben dann auch hier auf der Autobahn fahren. Reichte vollkommen aus. Tja, ein Blickfänger natürlich bei dem Event wäre auch der neue Elektro-Pickup F-150 Lightning gewesen. Dieser kostet aber bereits 40.000 Dollar aufwärts mit der einfacheren Batterie und halt der simplen Ausstattung. Die XLT-Variante liegt bei $55.000. Und irgendwann fallen auch die tausenden Dollars an Steuerrabatten bzw. Subventionen weg und auch der Strom ist dann nicht mehr unbedingt subventioniert. Und man wird nicht immer laden können, wenn man es braucht. Ja, das heißt, in einem US-Bundesstaat könnte das Netz gerade überfordert sein und dann geht das politische Gestreite los. Ja, dann sagen die einen, die Südstaatler verbraten ohnehin zu viel Strom durch Klimaanlagen, warum wohnen die überhaupt dort? Wozu brauchen die Leute überhaupt Pickups? Dann sagen die anderen, naja, wir transportieren wirklich viele schwere Sachen und ziehen schwere Lasten. Das kannst du nicht mit einem 2 Liter Hubraum Diesel machen oder sowas, ja, vor allem nicht über lange Zeit, wenn du sowas regelmäßig machst. Leute benutzen diese Fahrzeuge, gerade die Pickups und so, benutzen das geschäftlich, landwirtschaftlich, ja. Dann ist die Frage, wer soll dann den Autoverkehr von schlechter verdienenden Leuten querfinanzieren? Dann wird wieder die Mittelschicht bluten müssen, weil man an die im Gegensatz zu Offshore-Firmenkonstrukten herankommt. Also alles wird dann gleich wieder politisiert. Schrei, 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 Jammer, Jammer, Jammer. Ja, und jede Seite denkt, wenn man genügend schreit und jammert und halt eine von diesen großen Kartellparteien wählt, dann kriegt man irgendwie seinen Willen. Und dann kommen wieder die Ökos und sagen, hätte man schon vor Jahren umgestellt auf alles und so, dann wäre das jetzt alles überhaupt kein Problem und so. Dann das nächste Problem, dass der F-150 Lightning in der Basisversion kaum Lasten transportieren und ziehen kann über längere Strecken bei Highway-Geschwindigkeiten. Die ersten Tests unter realistischen Bedingungen sind nicht gerade vielversprechend. Also da gab es dann zum Beispiel den Test von Hoovy. Hoovy's Garage heißt der Kanal, glaube ich. Und der hatte dann halt eben so einen doppelachsigen Hänger und hatte da so einen richtigen Oldtimer, ich glaube sogar ein Ford Oldtimer hinten drauf, war jetzt keine wirklich schwere Last. Und wenn er dann bei angenehmen Geschwindigkeiten fährt, ist halt die Batterie gleich leer. Und dieser Test von Hoovy wurde dann von Breitbart und Infowars aufgegriffen. Ja, insbesondere Infowars war dabei mal wieder zu inkompetent, um die grundlegenden Aspekte des Tests zu verstehen. Also meinte dann Alex Jones irgendwie, seine Büroleute oder seine Producer, die hätten ihm dann halt so die Infos hingelegt und so. Und es hieß dann, der F-150 Lightning, der habe kein Drehmoment und er könne nicht schnell fahren. Also, wenn eine Last irgendwie gezogen wird. Vollkommen falsch, meinte Hoovy halt eben dann auch. Das Auto hat unglaublich viel Drehmoment, also selbst in den, also wenn man anfährt oder was, das ist ja bei Elektroautos einfach nur mal der Fall. Vom ersten Moment an, wenn du auf das Pedal trittst oder sowas, hast du halt wirklich extrem hohes Drehmoment. Und das Ding fährt auch schnell. Das einzige Problem ist halt die Batterie und die Reichweite unter solchen Bedingungen. Infowars hat das dann aufgegriffen, Breitbart hat das aufgegriffen und haben das Thema halt dann politisiert. Das heißt, die wollten natürlich dann auch über die Probleme reden von E-Mobilität und wie schwachsinnig das in mancherlei Hinsicht ist, ja. Gerade jetzt für die konservativen Südstaatler und so. Ja, aber anstatt halt, dass man hier politisch rangeht auf eine konstruktive Art und Weise, anstattdessen hat man dann einfach nur gesagt, ja, E-Mobilität ist die große Verschwörung und die Leute sollten jetzt halt mehr oder minder dann Republican wählen, weil nichts anderes machen ja Medien wie Infowars. Ja, jetzt nicht nur diese neueren konservativen Medien und so, sondern auch diejenigen, die eigentlich so die typischen, klassischen, traditionellen amerikanischen Verschwörungsmedien waren. Die machen jetzt alle Werbung für die Republicans. Ja, also die Partei, die man noch in die Tonne gekloppt hatte damals, wäre der Bush-Admin. Jetzt heißt es dann, die lösen unsere Probleme. Und ich habe mir das ja selber angeguckt und habe dann gemerkt, wow, die Klimaforschung ist durch und durch kontrolliert von den Angloamerikanern, also Britannien, Amerika. Alle wichtigen Institutionen sind britisch und amerikanisch. UK Met Office, NASA, NOAA und es ist durch und durch militärisch. Und das erzählen dir weder die Linken noch die Konservativen. Also wenn man da mit vertretbarem Aufwand genauer nachforscht, dann merkt man, wie ausgeprägt dieser militärische Charakter ist. Das heißt, die Wetter- und Klimaforschung, das war fürs Militär da und die Kapazitäten, die wahren Kapazitäten sind natürlich geheim, weil niemand will sich da in die Karten schauen lassen. Also das US-Militär wird jetzt nicht in der Welt hinaus posaunen, wir können ja beispielsweise 2-3 Wochen oder was im Voraus das Wetter berechnen für unsere Streitkräfte mit einer super hohen Akkuratheit. Weil dann wüssten nämlich die Gegner, oh, das sind die Kapazitäten der Amerikaner, wir müssen da irgendwie mithalten oder wir müssen uns anderweitig darauf einstellen. Ja. Niemand will sich da in die Karten schauen lassen. Und die Linken haben natürlich dann so getan, in Amerika und weltweit, sie sind fürs Klima da, die Klimaforschung sei unsere Rettung, also auch für die ganze Gesellschaft, nicht nur jetzt für den Planeten, sondern das würde ja dann, die Klimaforschung würde letztendlich und diese Transformation der Gesellschaft und der Industrie, das würde letztendlich dann alle Probleme lösen, die entstanden sind oder halt immer noch da sind, seit der Zeit der Aufklärung. Also seitdem wir halt Demokratie haben in Amerika und anderswo und Kapitalismus und Jobs und Freiheit und so. Ja, es heißt ja immer, das sei der große wichtige Wandel gewesen in der Menschheit, der große Fortschritt gewesen, aber es habe halt zwei große Probleme mit sich gebracht. Das eine ist halt die Konzentration von wirtschaftlicher Macht, ja, in diesen riesen Megakonzernen, und das andere ist die Umweltverschmutzung. Und jetzt würde man eben diese zwei großen elementaren Probleme der Aufklärung lösen durch die Klimatransformation. Also es wird alles irgendwie gleicher und sozialistischer und man rettet irgendwie die Umwelt. Und ich habe dann das mal aufgedröselt in meinem Dokumentarfilm Unter der Hand. Militärische Wesen der Klimaforschung, auch ausführlicher in Band 6 meiner Reihe über das Kartell der Supermächte. Finden das unter shop.recenter.com. Und dann sieht man halt eben, die Linken framen das als, das ist unsere Rettung des Planeten und politische Rettung und so. Und die Konservativen haben immer die Rolle gespielt, oh, das ist alles eine linke Verschwörung und wir retten die Welt vor der linken Verschwörung. Niemand spricht den militärischen Charakter an. Ne? Also das heißt, wenn man jetzt sich dann auf die Republican-Seite stellt und so, das löst das Problem nicht, dass halt eben dann halt die Autozukunft halt seltsam aussieht. Und damit halt eben auch die Zuliefererbetriebe, die ganzen Werkstätten, so viele Jobs, die da dran hängen und so viel Utility, die verloren geht. Ja, also halt die Nutzbarkeit eines Autos, der Nutzwert eines Fahrzeugs. Das heißt, die Republicans spielten halt immer so die Opposition gegen die Klimaagenda, aber man hat halt einfach dann nicht die schlagendsten, wichtigsten Argumente benutzt, man hat nicht enthüllt, dass das alles militärischen Charakter hat und dass halt eben es ein politisches Kartell gibt und die wollen halt eben diese Transformation haben. Und jetzt geht es halt dann immer so weiter und man sagt halt den Rednecks, hey, passt auf, wenn ihr langsam fahrt in einem F-150 Lightning Truck, ja, wenn ihr langsamer fahrt, dann könnt ihr auch ein bisschen Lasten ziehen und so und das wird schon irgendwie hinhauen mit den Ladestationen. Ja, also ihr müsst jetzt nicht einen Nissan Leaf kaufen, liebe Rednecks und Republican-Wähler, nee, ihr könnt einen coolen F-150 Lightning fahren. Ich meine, das einzige Elektroauto, das ich mir kaufen würde, wäre ein F-150 Lightning. Das Ding ist wirklich extra cool. Aber es fehlt halt an Utility. Und es ist zu teuer. Also, das heißt, im Laufe der Zeit haben dann die reiche Kreise, Pro-Republican-Kreise, haben dann mehr oder minder ihre Opposition immer schwächer und schwächer gemacht gegen die Klimatransformation und sagen dann ihrem Wählerklientel, es ist halt, wie es ist und wir müssen das Klima irgendwie retten und wir müssen das halt diesen Wandel halt konservativ gestalten und es gibt ja jetzt auch irgendwie coole Elektro-Pickups und so und ist halt, wie es ist. Ja, und was ist die Alternative für den Wähler? Was wollen die denn sonst wählen außer Republican? Wenn man nicht Republican wählt, dann gewinnen die Democrats und dann wird alles hier kommunistisch. So hat man das geframed. Regierungsvorgaben haben über Jahre hinweg Verbrennerautos künstlich verkompliziert und verteuert, damit im Vergleich dazu die Elektroautos preislich nicht völlig absurd erscheinen. Bill Gates erklärte ja in seinem aktuellen Klimabuch, dass die klimaneutralen Produkte der Zukunft nicht teurer sein sollen wie die althergebrachten. Aber ist das nicht Schummelei, wenn die althergebrachten Fahrzeuge künstlich verteuert wurden? Ja, damit es dann wie ein ausgeglicheneres Rennen aussieht. Klassische Fords, also vor allem die Muscle Cars und Pickups mit V8-Motoren und Vergasern und so, waren so simpel konstruiert, dass sie selbst von findigen Amateuren gewartet und repariert werden konnten. Auch ein Zerlegen des Motors, der Einbau neuer Teile und das wieder Zusammensetzen des Motors waren keine Raketenwissenschaft. Ja, du musst dich einfach nur an die Werkstatthandbücher halten und andere Handbücher halten. Okay, jetzt machst du den Bolt rein und drehst den halt fest mit dem und dem Drehmoment und passt. Moderne Verbrennerautos sind halt dann voll mit Computermodulen und unnötig komplizierten, überteuerten Motoren, die auf Verbrauch und Abgaswerte hin zwangsoptimiert werden mussten. Der neue F-150 Lightning sollte als E-Fahrzeug gemäß der Verheißungen ja relativ simpel gestrickt sein. Das war immer das Argument, ja, im Vergleich zu einem Verbrenner, der viele bewegliche Teile hat, Steuerketten und so weiter. Und man hat das ja gesehen, unter welchem Druck die Ingenieure standen. Auch von BMW und Mercedes und so jetzt von diesen europäischen Marken. Also da will man dem Kunden die Leistung bieten und den Verbrauch bieten und die Abgaswerte bieten und so. Und dann muss aber immer noch irgendwie ein Gewinn rausspringen. Der liegt dann bei wenigen Prozent. Also spart man an den Zuliefererteilen. Ja, und dann passiert halt eben das, was man sehr häufig gesehen hat. Unter anderem bei BMW. Nach ein paar Jahren ist dann irgendwie so eine Dichtung irgendwann leck. Ja, das heißt, da wurde dann ein Teil auf ein anderes draufgeschraubt mit so einem Gasket, wie die Amerikaner sagen, also mit so einer Art von mit so einer Dichtungsschicht, und irgendwann ist das halt einfach dann nicht mehr dicht und dann leckt irgendwie Kühlmittel in das eine oder Abgase kommen in das andere mit rein und diese Sachen sind nicht mehr sauber gegeneinander getrennt, und dann müsstest du eigentlich bei vielen Fahrzeugen den ganzen Motor rausbauen, alles abmontieren, Motor raus, Motor teilweise zerlegen, dann das Teil ersetzen, die Dichtung ersetzen, alles wieder zusammensetzen, alles wieder reinbauen. Ja, manchmal ist es wirklich ein Dichtungsring, also so ein billiger Gummiring, das Silikonring oder sowas. Oder Klassiker, Kettenspanner, das heißt, man muss dann oftmals den Motor rausbauen, und weil halt eben so viele verschiedene Ketten verbaut sind, kann man das nicht machen, wenn der Motor drin bleibt. Ja? Oftmals ist es ja in der Vergangenheit der Fall gewesen, man muss halt irgendwie so einen Deckel runterbauen vom Motor und kommt dann halt irgendwas ran. Aber jetzt ist es halt so, da ist so eine Kette, die dann bewegliche Teile miteinander verbindet, und da ist so eine Art Kettenspanner, und der ist irgendwann einfach labbrig oder abgenutzt. Und dann hat die Kette halt eben dann ein Spiel. Und dann das Argument, Elektroautos sind so simpel. So einfach. Ja, und dann ein Blick unter die Plastikabdeckung unter der Haube des neuen Lightning Pickups zeigt ein endloses Gewirr aus Kühlmittelleitungen, die lecken können und genau neben Computermodulen und ähnlichen Elektronikbauteilen verlaufen. Das sieht man dann in einem Video auch von Huvi mit seinem Mechaniker, dem Car Wizard. Der meinte dann, hey, stell mal vor, irgend so ein Autobesitzer, Lightning-Besitzer sagt dann, da tropft Kühlmittel unter mein Auto aus irgendeiner Stelle. Ja, man kann es ja die Farbe sehen von dem Kühlmittel und riechen, ja, und sehen, dass es Kühlmittel ist. Wo ist jetzt das Leck? Und dann sagt der Elektriker, der Mechaniker sagt dann, ich muss das ganze Auto jetzt absuchen, und irgendwo ist dann ein Leck, und dann tropft das halt auf irgendwas und es gibt einen Kurzschluss. Praktisch der gesamte Unterboden wurde mit Panzerplatten abgedeckt, um das empfindliche und außerordentlich teure Batteriepack zu schützen, das bei einem Unfall zu einer Flammenhölle führen kann, die nicht einfach zu löschen ist. Ja, das heißt, bisher gab es natürlich dann schon vorteilhaftere Brandstatistiken bei Elektrovehikeln und so. Aber ja, wenn halt eben dann ein kleinerer Unfall passiert oder irgendwas, das kannst du halt bei vielen Autos inzwischen richten. Das lohnt sich auch in Amerika häufig, wenn die Versicherung sagt, das ist ein Totalschaden, ein Write-Off. Dann kriegt das Auto einen Salvage-Title und dann kann jemand sagen, er richtet das ja qualitativ, und dann ist das halt irgendwie wieder ein legitimes Fahrzeug, das halt eine Art TÜV bekommt. Wenn das Batteriepack eingedatscht ist, wird es halt unglaublich teuer, beziehungsweise bei überschaubaren Unfällen kann halt ein Fahrzeug dann eben dann hier komplett abfackeln. Und du kannst es jetzt auch nicht so einfach löschen, wenn jetzt ein gewöhnliches Fahrzeug irgendwas hat und da fängt es irgendwie an zu kokeln und leicht zu brennen und so. Könnte man ja mit einem kleinen Feuerlöscher, der kaum was kostet, kannst du das halt einfach mal ausmachen, das Feuer. Wenn das Batteriepack anfängt zu brennen, gute Nacht. Ja, dann rennst du besser weit weg davon. Das hatte man gesehen. Und was dann noch dazu kommt, ist halt, dass das Netzwerk aus Ladestationen immer noch zu schlecht ist. Scotty Kilmer, auch ein einflussreicher YouTuber, was Autos anbetrifft. Kilmer schildert den Horrortrip einer Person, die in ein paar Tagen nach Alaska fahren wollte mit so einem großen E-Vehikel. Ich glaube, vielleicht sogar ein Lightning. Er hatte Glück, dass er sich von Ladeoption zu Ladeoption durchhangeln konnte. Also meistens war es dann halt einfach eine 250 oder so Volt Dose. Das ist für die Amerikaner schon was Besonderes, weil die reguläre Steckdose bei denen hat irgendwie halb so viel Power wie bei uns. Und dann hat er eben dann so, ja, halt immer wieder durchfragen müssen, ja, darf ich hier mal ein bisschen laden? Ja, er kriegt ein paar Dollar dafür, darf ich hier mal laden und so? Und dann bekam er dann pro Stunde Laden so und so viel oder so und so wenig Meilen an Range. Und je mehr E-Fahrzeuge auf den Straßen sind, umso schlimmer wird es. Das heißt, irgendwann sind die Leute dann auch nicht mehr so nett, wenn dann 10 Leute fragen am Tag, darf ich laden bei Ihnen? Ja, wie läuft das dann? Gibt es irgendwann die speziellen Ladestationen für betuchtere Fahrer und deren Elektro-Mercedes, E-Bentleys und so weiter? Gibt es dann wieder den politischen Kampf, die Democrats und Republicans, was jetzt irgendwie das Ladenetz anbetrifft und Quersubventionierungen und so? Das heißt, der Staat schreibt dann vor, Elektroautos müssen so und so günstig sein und bla 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 bla. Mit Verbrennerautos kann man in Amerika kreuz und quer durchs ganze Land fahren, wobei der einzige begrenzende Faktor die steigende Müdigkeit des Fahrers ist. Man kann halten, wo man will, sich das Land ansehen. Mit einem E-Auto hangelt man sich notdürftig von Lademöglichkeit zu Lademöglichkeit. Und eigentlich gab der Gebrauchtmarkt in Amerika alles Mögliche her, was man sich wünschen kann. Auch Luxusfahrzeuge oder welche mit Austauschmotoren. Du kannst ja auch immer irgendwie so ein Android- oder Apple CarPlay-System nachrüsten. Ja, du reißt das alte System raus und stopfst ein neues rein, hast halt auch ein modernes Auto mit halt eingebautem Tablet im Prinzip. Aber seit Monaten merken die Mechaniker in Amerika, dass viele Ersatzteile für viele Fahrzeuge nicht mehr hergestellt werden, nicht mehr beschaffbar sind. Irgendwann sind auch dann alle verbliebenen Teile von Schrottplätzen kannibalisiert. Und was dann? Was sollst du dann machen? Eine Art Elektro-Trabant kaufen? Ja, klein schrottig und mit langer Wartezeit? Oder halt ein chinesisches Auto? Mit einer chinesischen Software drauf? Also stehen unsere Kinder und Enkel irgendwann in einem Automuseum oder bei einer Ausstellung und fragen sich, was für coole Pickups, Muscle Cars und SUVs es früher mal gegeben hat. Also das kann mal sein, dass das dann irgendwie aussieht wie in der Steinzeit, ja, dass die Kids dann sagen, wow, die Steinzeit war echt cool, was Autos anbetrifft. Okay, erstmal genug zu dem Thema. Mein nächstes Thema ist Spionage im Rechtsextremismus. Wir haben einen Beitrag auf recenter.com, der heißt, so zerlegte ein Maulwurf Britanniens Rechtsextreme. Es geht um Matthew Collins. Der begann als jugendlicher Rekrut der National Front in Britannien und der endete dann als langjähriger Spion, der einige Mitstreiter an die Behörden verriet. Und er hat ein Buch rausgebracht, nachdem er irgendwann enttarnt war. The Walk-In. Und jetzt gibt es dann eben ein neues TV-Drama, basierend auf dem Buch, das heißt auch The Walk-In, auf ITV. Ja, und das rückt halt eben dann das Thema wieder in das Bewusstsein der Leute. Und man muss natürlich damit rechnen, dass gerade in Britannien angesichts des Official Secrets Act dann sehr viele wesentliche Geheimnisse seiner Arbeit gewahrt bleiben. Ja, insbesondere was Methoden der Behörden anbetrifft. Also selbst wenn du Bücher liest, richtige Sachbücher, und nicht nur ein TV-Drama dir anschaust, selbst dann kriegst du natürlich nicht die ganze Wahrheit in dem Buch. Da gibt es immer irgendeinen Hintergedanken bei solchen Büchern und so, das musst du mit einberechnen. Allerdings illustriert der Fall das Grundproblem von Rechtsextremisten weltweit, dass sie über keine nennenswerten Möglichkeiten verfügen, Spionageabwehr und Gegenspionage zu betreiben. Und das ist halt einfach so eine Sache, wenn radikale Aktivisten, also es gibt ja alles inzwischen, radikale Klimaaktivisten, radikale natürlich immer noch linke Aktivisten und so, radikale Tierbefreier gab es ja auch in Britannien, dann hattest du irgendwie Spione in der Ökoszene, in der linksökologischen Szene in Britannien, Spione, die dann sogar Kinder hatten mit Leuten aus der Szene. Ja, gibt es nichts, was es nicht gibt. Und diese ganzen radikalen Aktivisten, die motivieren sich selber und sich gegenseitig immer mit irgendwelchen seltsamen Geschichtsinterpretationen. Also sie kennen sich gar nicht wirklich aus mit der französischen Revolution oder der amerikanischen Revolution oder der russischen Revolution. Kennen sich gar nicht wirklich aus mit der Aufklärung und trotzdem, oder halt auch mit Che Guevara und irgendwelchen anderen Revolutionen, kennen sich damit gar nicht wirklich aus, aber sie wählen halt eine Interpretation dieser geschichtlichen Ereignisse, die ihnen gefällt, die in ihr politisches Muster reinpasst. Und deswegen denken die dann ständig, sky is the limit. Ja, man könne halt mit genügend Aktivismus und Getöne und Gedöse, könnte man dann einfach hier alles verändern. In relativ kurzer Zeit. Ja, bringen Leute auf die Straße und dann fällt irgendwie das alte System, ja, alles sei möglich. Aber in Wirklichkeit sind diese vergangenen Revolutionen halt anders verlaufen. Ja, jetzt auch hier die Wiedervereinigung in Deutschland oder die Wende in der DDR und so. Man muss eben aufwendig die geheimdienstliche Ebene rekonstruieren und dann kann man halt kompetentere Aussagen machen, wie sowas halt eben läuft. Und es ist für viele halt eben dann frustrierend, wenn sie halt merken, wow, die Guten, ja, die Good Guys, die haben noch nie mit überschaubarem halt Aufwand gewonnen. Ja, das ist, wenn du tatsächlich einen richtigen Wandel willst, das ist halt so schwierig, wie es halt für die Ingenieure war, am Anfang dieses Projektes irgendwie einen Mann auf den Mond zu bringen oder ja, das Internet zu erfinden oder den Computer zu erfinden oder die Atombombe zu entwickeln. Es ist theoretisch machbar. Es ist halt, ist natürlich im Bereich des Machbaren, aber es braucht halt irgendwie dann die Besten der besten Leute und die müssen halt dann richtig miteinander kooperieren und es braucht halt eben dann einen Haufen Geld und Support. Und dann sind richtige Veränderungen der Lebensverhältnisse der Leute und politischen Verhältnisse und so. Dann ist es schon möglich. Aber es kam anscheinend noch nie vor, dass in einem größeren Maßstab irgendwelche guten, anständigen Leute hier mit überschaubarem Aufwand regelrecht gewonnen hatten. Das kam noch nie vor und das muss man als Aktivist oder so, wenn man da gestrickt ist, das muss man auch so kapieren. Ja, was für eine Aufgabe man sich da stellt oder wie man das angehen muss. Ja, es braucht ein hohes Maß an Kompetenz. Du kannst dann einfach irgendwie so eine vorgestanzte Interpretation wählen und sagen, ja, in meiner Ideologie kann man jede Frage beantworten und jedes Problem lösen und wir haben dann unsere Luftschlösser und wir bauen dann unsere utopischen Welten oder sowas. Und was in der Realität immer rauskam, war einfach nur klassischer Imperialismus. Also wir sind nie aus der Ära des klassischen Imperialismus rausgekommen. Die Amerikaner mit ihrer aufgeklärten Demokratie blieben Empire. Also man hat dann von Anfang an schon gesagt, ja, wir wagen schon ein bisschen Republikanismus, aber im Endeffekt haben sich die Gründerväter, wie man so nennt, orientiert am britischen Kolonialreich. Also man behielt dann halt, also man behielt die Strukturen bei, die man sich da abgeguckt hatte, die Zentralbank und das Freimaurertum hatte man sich abgeguckt und dies und jenes, einfach halt verschiedenste imperiale Techniken. Dann die kommunistischen Revolutionen, ja, Russland blieb ein Empire. Ja, Bauern war nach wie vor de facto in so einer Art Leibeigenschaft. Dann war der Besitzer von dem Acker halt nicht mehr ein Adeliger auf dem Papier, sondern halt die Allgemeinheit und der Verwalter war die Partei. Es blieb ein Empire, klassisches Empire. Konstitutionelle Monarchie in Britannien blieb ein klassisches Empire. Die Franzosen, ja, haben alles immer durchprobiert, ja, die fünfte oder sechste Iteration von ihrer Republik, ja, Diktatur mit Napoleon. Frankreich blieb ein Empire. Aber jeder glaubt immer, die Guten können so leicht gewinnen wie in Star Wars. Man muss einfach nur die Pläne vom Todesstern beschaffen und dann kann man den Todesstern vernichten und so. Innerhalb kurzer Zeit. Jetzt gab es auch irgendwie so einen Tweet von Mark Hamill, dem Darsteller von Luke Skywalker aus der ursprünglichen Star Wars Trilogie. Ein echt cooles Bild. Man sieht dann irgendwie so einen X-Wing-Flieger in den Farben der Ukraine und entgegen sind halt eben dann diese Sternenzerstörer, glaube ich, war das von dem bösen Imperium. Okay. Ich habe das ja in einem vergangenen Video oder Beitrag mal geklärt, finden das bei uns auf recenter.com. George Lucas, der Star Wars Macher, war zwar einerseits heftig beeinflusst von kommunistischen Ideen und benutzte die Viet Cong als Vorbild für seine Rebels, aber George Lucas arbeitete auch zusammen mit der Information Agency. Das ist so eine Art Geheimdienst für Propaganda in Amerika gewesen. Und über die Kontakte kam er ran an 20th Century Fox und mal dann Star Wars gemacht und die Idee war halt einfach, man will schon ein bisschen Anti-Establishment wirken, so tun als ob, damit man die Leute halt einfängt weltweit mit sowas wie Star Wars und das Empire in Star Wars ist schon ein bisschen britisch, ja, mit dem Akzent von vielen wichtigen Empire-Leuten und halt diesem typischen Imperialismus, aber es ist auch ziemlich Nazi. Und man kann immer dann sagen, ja, das ist ein Mischmasch aus verschiedenen Einflüssen und das ist jetzt auch nicht so anti-amerikanisch, wie manche sich das vielleicht vorgestellt haben. Das heißt, jeder kann das ein bisschen reininterpretieren, was er will. Also, und dieser britische Rechtsextremist, Matthew Collins, der dann zum Oberspion wurde, ja. Collins meinte also, ausschlaggebend für ihn war halt so ein Event in den späten 1980er Jahren. Also Dutzende seiner Kollegen, die mit Hämmern bewaffnet waren, griffen angeblich eine Gruppe von Frauen an, die in einer örtlichen Bibliothek in Südlondon gegen die British National Party protestierten. Und dann meinte er irgendwie so, das sind nach wie vor seine Freunde, die einzigen Freunde, die er hatte, aber das sind auch unglaublich verrückte Menschen. Ja, das ist etwas, was halt alle möglichen Aktivisten irgendwann feststellen, dass einfach die eigene Aktivistengruppe halt komplett durchgeknallt ist eigentlich. Also viel psychische Probleme. Ich meine, die ganze Gesellschaft ist ja ziemlich kaputt. Und im Aktivismus oder in jeder Art von Organisation hast du halt natürlich dann die kaputtesten Leute in Führungspositionen. Und deswegen werden so viele Menschen auch zu Verrätern an ihrer Gruppe und zu Agenten. Also angeblich aus moralischen Gründen, ja, sei er dann Spion geworden. Das ist natürlich schwierig zu beurteilen, ob er da die Wahrheit erzählt, weil natürlich, wenn er mit den Behörden kooperiert hat, unterschreibt er da einen Agentenvertrag oder halt einen Informantenvertrag und da werden Geheimnisse geschützt mit dem Official Secrets Act. Er darf gar nicht wirklich erzählen, was vorgefallen ist. Also wie viel Motivation für ihn war Geld? Ja, das heißt, er hatte dann halt einen neuen Job, nämlich er ist ein Spion. Wie viel Motivation für ihn war Rache dafür, dass halt diese rechtsextremistischen Kreise ihn halt als jungen Kerl da rekrutierten und ihn dann halt in die Irre führten und so weiter und so fort. Dann die Handbücher, nach denen Informanten rekrutiert werden, sind ja auch geheim und es ist eine breite Palette an Methoden. Also man maßschneidet das immer auf die Person zu und das ist für die Leute dann oftmals auch eine spannende Karriere. Ja, sie sind Spion. Und irgendwann wurde er dann, also er lieferte wichtige Informationen. Es gab dann Mordpläne gegen Politiker. Das ist ja etwas, was jetzt halt hier im heißen Herbst in Deutschland und anderswo halt auch erwartet wird. Dass halt einfach dann manche verrückten Leute halt dann hier terroristisch werden und glauben, sie können mit Laberaktivismus zu wenig erreichen, ja, und machen dann so Druck. Kopieren ein bisschen so die Methoden auch der linken RAF und so. Und hier durch Spionage wird halt dann oftmals einfach so ein Plot vereitelt. Und die Beteiligten kann man dann halt ewig einsperren und anklagen mit verschiedenen Sachen. Ja, am krassesten ist ja, wenn sich Leute einlassen auch noch auf die Russen und dann mit den Russen irgendwas abgesprochen haben, von wegen wir spalten irgendwie einen Teil von Deutschland ab oder wir teilen uns Polen wieder auf mit den Russen und so. Das ist dann schon irgendwie Vorbereitungshandlung eines Angriffskrieges unter Umständen und darauf stehen halt eben nochmal mehr Haft. Also mehr Jahre Haft. Also und Collins ist halt irgendwann enttarnt worden und ist dann jetzt so eine Art Aktivist und für so eine Organisation Hope Not Hate. Er rekrutiert immer noch Informanten, sagt er. Das ist jetzt halt einfach dann sein Job. Also er war halt als junger Kerl rekrutiert worden und halt relativ schnell dann frustriert. Und er hätte dann zuallererst, als er dann aussteigen wollte, hätte er die damals führende antifaschistische Publikation Searchlight kontaktiert, ja, und hätte sich dann da angeboten. Also irgendwie wurde er dann weitervermittelt an die Regierung, er hätte ja gleich an die Regierung rantreten können. Ist ein bisschen unklar, wie das tatsächlich dann gelaufen ist. Und dann halt das Agentenleben, also er hat ein Doppelleben, verdeckte Treffen, übergibt dann halt Mitgliederlisten und welche Pläne da irgendwie geschmiedet wurden in den Kreisen und so. Und irgendwann wirkt er an einer Dokumentarserie mit über die rechte Organisation Combat 18 und dann wurde er irgendwie halt entlarvt, enttarnt. Ja, und die Polizei schickte ihn nach Melbourne. Ja, das heißt, Special Branch half ihm damit, da halt eben dann unterzutauchen. Und irgendwann kam er wieder heim, arbeitet für Hope Not Hate, rekrutiert dann immer noch Informanten und er sagt halt, manche werden zu Maulwürfen, weil sie einfach Geld verdienen wollen. Ja, oder manche arbeiten ein paar Monate als Informanten und dann sind sie weg. Aber das ist halt einfach eben das Game, das da gespielt wird, dieses Spy-Game. Das heißt, manche Agenten dürfen ja richtig krasse Verbrechen begehen, werden geschützt. Wenn man jetzt einen Agenten hat und will den halt in der Gruppe hochspielen, dann muss der auch krassere Sachen bieten für der Organisation. Das heißt, du kannst nie wissen, wer tatsächlich ein Agent ist. Ja, manchmal kannst du natürlich dann dir überlegen, das Risiko bei einer bestimmten Person ist einfach zu hoch. Warum soll man sich auf so einen Troublemaker einlassen? Weil viele poltern immer, dass ihnen die Sache am wichtigsten ist. Aber irgendwie nach ein paar Jahren, wenn sie mit Verrückten arbeiten, also in der Aktivistenszene und so, dann lassen sie sich dann doch irgendwie wieder einlullen. Weil halt einfach dann diese Spionagenetzwerke der Regierung einfach nicht nur Geld bieten, sondern auch Stabilität und Halt. Das ist ja das, was die Aktivisten oftmals gesucht haben. Ja, sie wollen eine Truppe, sie wollen eine starke Bruderschaft, sie wollen halt Kameraden und Struktur. Und wenn sie das dann geboten kriegen bei der Arbeit für den Geheimdienst, dann nehmen die das natürlich dann gerne an. weil man halt eben auch als Aktivist irgendwann merkt, die Methoden der Rechten oder was auch immer, das funktioniert so nicht. Das heißt, das bringt dir auch in dem Sinne nichts. Wir haben da noch ein bisschen was angefügt hier unter auf recenter.com über Tommy Robinson, der ist ein bisschen in der Versenkung verschwunden, war ja zeitweise ein sehr prominenter Rechtsaktivist oder Neurechtaktivist. Und Tommy Robinson, das geht ja zurück auf diese Gruppierungen, die British National Party oder die English Defence League und so, und da gab es auch immer wieder Überschneidungen mit Terrorismus. Und überall Spionage. Und Robinson ging diese Gruppen durch und dann landete er 2013 bei diesem seltsamen Think Tank Quilliam mit elitären Verbindungen. Und dann von diesem Think Tank ließ er sich schulen und dann wurde er Neurechts und er wollte dann halt eben dann der Influencer sein. Also seine rechte Hand war sein vorbestrafter Cousin Kevin Carroll. Dann gab es eine komische Querverbindung zu Anders Behring Breivik, der norwegische Rechtsterrorist und verschiedene Geldgeber, die damit reinspielten. Das ist eine echt interessante Story. Und die British National Party, wo Robinson früher unterwegs war ein bizarrer Faschistenhaufen voll mit Spitzeln und Agenten. Also da hattest du halt dann diese übliche Klientel, also irgendwelche koksenden Rechtsextremisten und Leute mit halt illegalen Pornos auf der Festplatte und so. Und da war halt irgendwann alles durchsetzt von Spionen. Und das ist halt etwas, du siehst es halt bei verschiedensten Aktivisten, die können sich nicht abschirmen. Also die beherrschen keine Spionageabwehr. Vieles, was wir machen, ist eigentlich Spionageabwehr. Ja, Abwehr von Russenspionage, Abwehr von britischer Spionage und so. Viele können das einfach gar nicht, verlassen sich da bei dem Thema völlig auf ihre Ideologie und dann halt auch Gegenspionage. Also wie gut kannst du irgendein System in irgendeinem Land halt zurück ausspionieren. Ich meine, manchmal hast du es halt eben so, dass halt irgendeine Quelle aus der Regierung dann irgendwelche Informationen durchsticht an Rechtsextremisten oder sowas. Aber häufig handelt es sich dabei halt eben dann um Doppelagenten. Beziehungsweise man kriegt halt vielleicht mal Warnungen vor Razzien oder sowas oder so. Aber irgendwelche tumpen Neonazis, was für Topquellen haben die denn bitte im MI6 oder im Innenministerium von Britannien oder sowas? Ja, oder bei Special Branch, wie das früher hieß. Also das ist etwas, was Leute halt eben dann wissen müssen, bevor sie da sich aktivistisch irgendwie betätigen. Genau, dann, wo wir schon gerade bei Innenministerien sind. Innenministerin Faeser von der SPD bietet unter Bedingung 140 Millionen Russen Asyl an. Ja, Asyl ist ja so eine Sache. Es klingt ja recht nett, wenn man sagt, Leute, die verfolgt sind und so, die nehmen wir hier auf. Gibt natürlich Obergrenzen. Und das kann auch missbraucht werden. Also wir haben es ja gesehen in der Europäischen Union. Wenn jemand in der Heimat, im arabischen Raum oder muslimischen Raum, Afrika oder whatever, wenn jemand Mitglied wird einer terroristischen Organisation und bestimmte Verbrechen begeht, ja, dann droht dem ja bei Verhaftung Folter in der Heimat, gegebenenfalls Todesstrafe und so. Also hat der neue gebackene oder halt eben langjährige Terrorist hat dann halt sofort eigentlich eine Asylberechtigung hier. Und du kannst ihn dann auch nicht rausschmeißen. Selbst wenn er hier dann weiter irgendwelche komischen Sachen macht und Geld sammelt für die Kameraden und so ein Zeug. Das ist halt ziemlich krass. Und bei den Russen ist jetzt eben dann die Frage, man rechnet teilweise jetzt schon mit 700.000 Russen, die da jetzt geflüchtet sind vor der Einberufung zum Militärdienst. Die sind zwar jetzt erstmal in Nachbarländer geflüchtet, also Kasachstan und Georgien und so. Die haben jetzt noch nicht alle irgendwie Asylgesuche gestellt für Deutschland oder sowas, aber das kann halt eben dann auch kommen. Ja, der ein oder andere denkt sich dann, er sitzt die Krise irgendwie aus, in ein paar Monaten sei Putin vielleicht weg und der Krieg ist vorbei und so, und dann kommen sie nach Hause zurück. Aber was ist, wenn halt eben dann das nicht so eintrifft? Und die müssen dann schauen, was ist ihre Zukunft? Und dann stellen sie vielleicht doch Asylanträge in Deutschland. Und Innenministerin Faeser hat da gesagt, vielleicht nehmen wir die auf. Es ist nicht ganz klar, welche Bedingungen sie anlegt. Also ich zitiere hier die Dame: Wer sich dem Regime von Putin mutig entgegenstellt und deshalb in größte Gefahr begibt, kann in Deutschland wegen politischer Verfolgung Asyl beantragen. Also bisher heißt es jetzt noch nicht konkret, dass es reicht, wenn man einen Einberufungsbescheid bekommen hat in Russland, sondern da muss schon irgendwie ein bisschen mehr vorfallen. Aber wer weiß, wie das jetzt bald interpretiert wird. Weil jeder, der sich da weigert, ist ja in Gefahr. Also wer dann eingezogen wird, ja, ist in Gefahr, dann im Krieg zu sterben. Jeder Russe, der mal bei einer politischen Demo war und ist auf dem Radar der Sicherheitsbehörden. Jeder, der im Online-Aktivismus macht, ist auf dem Radar der Sicherheitsbehörden. Und könnte halt dann gezielt gedraftet werden fürs Militär und dann gezielt verheizt werden. Ist auch immer so eine Möglichkeit, wie ein Staat seine Dissidenten abmurksen kann. Man schickt die einfach in irgendeinen Krieg rein. Dann, jeder Russe, der in einem sicherheitsrelevanten Bereich arbeitet und Geheimnisträger ist, könnte den Dienst verweigern und oder Geheimnisse preisgeben wollen. Ja, das heißt, kannst du dann als Selbstanbieter dann irgendwie sagen, hey, ja, ich bin jetzt geflüchtet hier nach Kasachstan, gehe da irgendwie in die deutsche Botschaft oder in irgendeine britische Botschaft und biete meine Informationen an und hätte dafür gerne eine Staatsbürgerschaft dort in Europa als Tausch. Und wenn man schon halt hier dann als Verräter irgendwie dann auftaucht, hier dann kann man argumentieren, in meiner Heimat droht mir halt eben dann Folter und Todesstrafe und hast du nicht gesehen. Die Welt berichtet unter Verweis auf Berliner Sicherheitskreise, dass Sicherheitsüberprüfungen dieser Flüchtlinge, anders als offiziell verlautbart, nicht wirklich stattfinden würden. Das Innenministerium sagt, der relativ kleine Verfassungsschutz würde die Sicherheit gewährleisten. Also russische Asylanten müssen halt Visum beantragen und da würde man schon irgendwie drauf gucken. Tja. Und dann ein von der Welt interviewter Herr von einer Flüchtlingsorganisation meint, ach komm, Russenspione sind ohnehin schon hier, also soll man auch die Leute aufnehmen, wenn sie zu Hause in Russland einen Einberufungsbescheid bekommen haben. Ja, ich meine, welche Kompetenz hat er bitte, um das Spionagethema einzuschätzen? Manche der verheerendsten Spione in der Geschichte der Bundesrepublik waren keine hochtrabenden Banker, berühmten Journalisten oder fernsehbekannte Politiker, sondern das waren halt unscheinbare Leute. Und die stahlen halt dann direkt oder indirekt wichtigste Informationen oder rekrutierten Quellen, wie etwa die Sekretärin einer Zielperson von Interesse oder irgendein Student, der dann halt später mal bei der NATO arbeitete und dann halt die krassesten Geheimnisse verriet über die Sicherheit und die Verteidigung der Bundesrepublik. Nach einer oder zwei Generationen können russischen Migranten immer heiklere Bereiche der Bundesrepublik infiltrieren. Ja, und das Bundesamt für Verfassungsschutz hat nur 4000 Beamte im Schnitt, die sich herumschlagen müssen mit Islamismus, Rechtsextremismus, Linksextremismus. Ja. Und dann haben wir hier so Sachen zitiert, wie schwierig das halt in der Vergangenheit war. Also, zwei Mitarbeiter des Verfassungsschutzes berichteten im vertraulichen Gespräch mit dem NDR, welche Probleme man einst hatte mit der Spionageabwehr in Niedersachsen. Wenn es gelang, Spione der Stasi im Zusammenhang mit deren Grenzübergängen zu enttarnen, verrieten Stasi-Agenten an einer zentralen Stelle des westdeutschen Behördenapparats diese Enttarnung, damit die Verhaftung nicht gelingen würde. 1989 waren etwa 3500 westdeutsche Bundesbürger Agenten der Stasi. Ja. Also alles war da in dem dann infiltriert. Auf Anfrage, ja, wie stark man abhängig ist beim Verfassungsschutz von den Briten und Amerikanern, da stellt man sich dumm, ja, liegen keine Informationen vor, von wegen, dass die Anglos sich hier total einmischen würden, etc., etc. Ja, und dann gab es halt eben dann diese ganzen krassen Enttarnungen. So, und jetzt hatten wir dann einen seltenen Auftritt öffentlich von Angela Merkel. Das heißt, sie kam da nach Goslar. Ja, Angela Merkel tritt auf in Goslar, eine historische Stadt, die unter anderem von dem Fürstentum Braunschweig-Wolfenbüttel umkämpft war, deren Verwandte von Braunschweig-Lüneburg zu den Hannoveraner Welfen zählten, die ab 1714 das Britische Reich kontrollierten und es zur führenden Kolonialmacht der Welt entwickelten. Also das ist natürlich eine krasse Kulisse gewesen, ja. Man sieht halt eben dann mehr oder weniger das Mittelalter repräsentiert, die Aufklärung und die Antike auch noch repräsentiert. Also letztendlich die Domäne des Adels hier. Sie meinte dann, es gibt eine Städtepartnerschaft mit England hier und sie hatte ja auch irgendwie die Queen getroffen noch in Windsor letztes Jahr. Viel Standardgeschwafel von ihr. Und dann meinte sie, man dürfe nicht das Ziel einer europäischen Sicherheitsarchitektur mit russischer Einbindung aus den Augen verlieren. Sie meinte, dieses Ziel komme uns heute vielleicht so wenig realistisch vor wie Adenauer im Jahr 1950 in Goslar, die Wiedervereinigung. Ja, also das heißt, man verteidigt halt dann ihre Statements und sagte dann, ja, sie hat jetzt sich nicht pro Putin geäußert oder so oder meinte jetzt nicht, dass in ein paar Jahren diese Sicherheitsarchitektur machbar wäre, sondern sie spricht hier von Jahrzehnten. Also man müsse sich Jahrzehnte gedulden und dann wäre alles toll. Vor ein paar Jahren noch wollten viele CDUler Eurasien. Und auch viele SPDler wollten Eurasien, also Europäische Union zusammen mit Russland. Herman Van Rompuy von der EU wollte das. Top-Manager wollten das. Auch die Amerikaner kamen den Russen entgegen. CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet mit den katholisch-adligen Seilschaften wie Le Cercle fordert, also Laschet forderte einen gemeinsamen Raum von Lissabon bis Vladivostok. Und es hieß, die EU ist stark beeinflusst vom Weströmischen Reich, während Russland sich alles Wesentliche vom Oströmischen Reich geborgt hatte. Also könne man auch alles irgendwie zusammenfügen, inklusive Kirchen. Die russischen Zaren gehörten zu dem Geflecht aus Linien wie Schleswig-Holstein, Dänemark und Hessen, waren somit eng verwandt mit dem britischen Königshaus, mussten sich aber die Macht teilen, damals mit dem gewöhnlichen alteingesessenen Adel in Russland. Merkel arbeitete an einem alteingesessenen Wissenschaftsinstitut in der DDR, an dem wir Personen aus dem Netzwerk des Welfen-Hochadels entdecken, das auf Welfen zurückgeht. Die Welfen kontrollieren seit Jahrhunderten die Royal Society für Wissenschaft. Und die Ableger der Royal Society sind hier in Deutschland, irgendwie dann diese ehemals irgendwie königlich-sächsische Akademie der Wissenschaften oder so, die Berliner Akademie der Wissenschaften. Und dort traf sie ihren späteren Mann Joachim Sauer. Dieser arbeitete mit mehreren Personen aus diesem Netzwerk auch international. Ja, also das sind halt diese älteren Netzwerke, die ich aufgedröselt habe, auch im Zusammenhang mit Angela Merkel und solchen Leuten. Lohnt sich natürlich dann das nachzulesen auf recenttab.com oder halt eben dann in meinen Büchern, vor allem diese Reihe Kartell der Supermächte oder die tiefsten Geheimnisse der Supermächte finden das unter shop.recenttab.com. Niemand sonst macht das so wie wir. Und wenn man das aufdröselt, dann versteht man auch besser, wie man halt Probleme heute tatsächlich löst, ja, anstatt nur auf diese Standardkategorien aufzuspringen und halt eben nutzlosen Aktivismus zu machen. Die Sicherheitslage wird natürlich dann immer schlechter, wir haben es ja schon vor ewigen Jahren gesagt, ja, also dass halt einfach dann diese tagespolitischen Themen nicht so wichtig sind, dass man nicht den ganzen Fokus drauf legen sollte, auf diese Erwartungshaltungen, dass man mit halt Politikgelaber jetzt irgendwie großartig was reißen wird. Immer davor gewarnt, dass halt die konkreten militärischen Auseinandersetzungen kommen werden und dass man halt das nicht aus dem Auge verlieren darf. Aber Leute meinten, ach nee, Recenter, ihr habt da irgendwie so einen Tunnelblick, ihr seht da militärische Konfrontationen, die da nie kommen werden oder ja, und ihr wollt doch bloß irgendwie Prepping-Zeug verkaufen, etc., etc. Und jetzt haben wir den Salat, nicht nur mit der Ukraine, sondern halt eben jetzt droht der nächste Kriegsschauplatz mit Nordkorea in Asien. Also vor ein paar Tagen gab es ja diesen gruseligen Vorfall. Nordkorea hat eine, also am Dienstag hat eine ballistische Mittelstreckenrakete über Japan abgefeuert, was dann die Japaner natürlich dann aufgeschreckt hatte. So, also das kam zwar schon mal vor, aber in der jetzigen Situation ist es natürlich dann super heikel, weil die Botschaft lautet, Nordkorea könne jeden Teil Japans zerstören mit einer Atomrakete. Ja, man kann Japan zerstören, man kann Südkorea zerstören, man kann auch die US-Basis in Guam zerstören. Ja, oder jetzt auch so Staging Areas, was die Amerikaner immer wieder verwendet hatten, wie die Philippinen und so, da könne man überall hinballern. Und nicht nur ist das Atomprogramm, das Raketenprogramm jetzt hier gediehen von den Nordkoreanern, sondern in den vergangenen Jahren wurden krasseste Bunkeranlagen in Nordkorea gebaut, um selbst für einen Atomkrieg gerüstet zu sein. Also das ganze Land ist ausgerichtet auf Krieg. Also man geht hier aus von drei verschiedenen unterirdischen Luftwaffenstützpunkten sogar. Hier Landebahnen, also krasse Landebahnen, Startbahnen. Da könne alles Mögliche dann starten und landen, geschützt. Dann weitere tausende Bunkeranlagen sind dazu da, um größere Truppenverbände zu schützen. Und es gibt Tunnel zwischen den einzelnen Basen. Und natürlich auch die Führung des Landes wird dann gesichert in Bunkeranlagen. Langstrecken-Artilleriekanonen sind seitlich an Bergen angebracht worden, die sich zurückfahren, in sicherer Position nachladen lassen. Also der neue Raketenstart soll jetzt Eindruck schinden, während die Vereinigten Staaten Militärübungen in der Region mit Südkorea und Japan abhalten. Also jeder bedroht jeden und es folgen dann die üblichen diplomatischen Sätzchen. Ja, jeder fühlt sich dann als Opfer, jeder fühlt sich dann halt hier in dieser Opferrolle. Und wir haben ja darauf hingewiesen, dass hier Russland wahrscheinlich seit den Tagen von Stalin eben die Kontrolle hat über Nordkorea. Es wurde einfach sowjetisiert, so wie auch Osteuropa sowjetisiert wurde. Nur komischerweise hat man in Asien den Eindruck erweckt, dass diese asiatischen kommunistischen Länder irgendwie unabhängig seien von Moskau. Das war reine Taktik anscheinend. Ja, also China sei eigenständig und Nordkorea sei irgendwie eigenständig. Voll der Unfug, aber das hatte man jetzt jahrzehntelang so behauptet und deswegen wirkt es halt jetzt so in der Öffentlichkeit, als gäbe es halt eine Kooperation von Nordkorea mit den Russen. In Wirklichkeit hat Russland wahrscheinlich die Hand auf Nordkorea, auf diesem großen Millionenheer und den ganzen Bergen und Raketen und so. Und man kann da einfach einen neuen Kriegsschauplatz aufmachen, der die Ukraine verblassen lässt. Ja, es sei denn, der Krieg wird ausgeweitet hier in Osteuropa und Nordeuropa. Also auf einen Schlag ist dann das große Thema dann Asien und nicht mehr die Ukraine. Und es wirkt dann auch wesentlich gruseliger, weil man kann selbst mit so einem Stellvertreterkrieg oder halt so einem Proxykrieg da in Asien, kann man da Millionen Leute umbringen. Ja, hat es alles schon gegeben. Letzte Koreakrieg. Man könnte sogar hier an verschiedenen Kriegsschauplätzen auf der Welt ein paar 10 Millionen umbringen. Das sind dann schon Dimensionen wie in einem Weltkrieg früher, aber es ist immer noch deutlich unterhalb von dem, was man zerstören kann. Und so eine Art Weltkrieg-Light würde schon genügend Eindruck schinden, damit dann die drei Supermächte halt beispielsweise halt ihren Bereich dann halt durchdisziplinieren, durchorganisieren können. Also jeder klammert sich dann an die jeweilige Supermacht und man darf die dann nicht kritisieren und so und alle hoffen und betteln halt, dass sie dann geschützt werden und so von der jeweiligen Supermacht. Ja. Wie stark Russland Kontrolle über China etabliert hatte seit der Revolution, ist auch geheim. Wir hatten ein Video dazu, China steuert sich nicht selbst. Also finden Details natürlich dann auf recenter.com und meinen Büchern. Ja, dann der nächste Schauplatz, der dann explodieren kann, ist halt hier im muslimischen Raum mit dem Iran. So ein bisschen Background geliefert, ja. Joe Biden deckte möglicherweise mal CIA-Flugzeuge für Iran-Contra. Den Skandal in Delaware für eine DuPont-Tarnfirma. Also es ist egal, wer da im Weißen Haus sitzt. Es ist egal, ob das jetzt irgendwie ein Republican ist oder ein Democrat. Oder Donald Trump oder nicht Donald Trump. Es ist egal, es ist ein Empire. Und in den 1980er Jahren rüstete die CIA Kleinflugzeuge um, damit diese dann in Nicaragua Ziele bombardieren und mit MG-Feuer beschießen konnten im Kampf gegen die Sandinista-Kommunisten. Und dann wurde so ein Ding mal abgeschossen und man konnte dann die Spuren zurückverfolgen zu Tarnfirmen, hinter denen Tarnfirmen der CIA steckten. Und viele solcher CIA-Tarnfirmen waren im US-Bundesstaat Delaware angemeldet, weil man dort die besten Möglichkeiten der Verschleierung hatte. Das sind ja viele Firmen generell. Und Delaware befindet sich seit über 100 Jahren im Besitz oder unter Verwaltung der mächtigen DuPont-Familie. Und Delaware ist auch die Heimat von Joe Biden und die Karriere von Biden wurde ja begleitet hier, gemanagt von diesen DuPont-Fürsten. Also die Firma Summit Aviation in Delaware hatte zum Beispiel Kleinflugzeuge in Kampfflugzeuge umgerüstet. Biden war damals US-Senator und Mitglied im Geheimdienstausschuss des Senats. Er tönte, der Sache auf den Grund zu gehen, heraus kam natürlich nichts. Der Präsident von Summit war Richard C. DuPont. Richard DuPont und sein älterer Bruder Alexis Felix DuPont Jr. gründeten den Vorläufer von US Airways. Benannten das dann um in American Airlines, größte Fluggesellschaft der Welt. Und während des Zweiten Weltkrieges rief das Kriegsministerium der Vereinigten Staaten das American Glider-Programm ins Leben. So wurde Richard DuPont zum Sonderassistenten von General Hap Arnold ernannt und mit der Leitung des Flugzeugprogramms im Hauptquartier der Army Air Force betraut. Und dieses Iran-Contra-Netz verbindet halt indirekt Joe Biden mit Bill Clinton, Jeffrey Epstein und auch mit dem Umfeld von Donald Trump. Also jeder ist da mit jedem über ein paar Ecken verbunden. Wo wir schon beim Iran sind, Also es gab ja die Schah-Ära, wo die Amerikaner da die Hand drauf hatten. Und davor war es halt eben anders in dem Land und danach war es eben dann auch anders. Also das heißt, es gab ja mal diesen iranischen Präsidenten Mohammed Mossadegh, der wurde dann 1953 gestürzt. Und es wird dann halt seitdem so die Geschichte erzählt, dass Mossadegh irgendwie der Gute gewesen sei, der Linke, der dann halt alles verstaatlichen wollte und so. Und die bösen Amerikaner hätten ihn dann weggeputscht und hätten dann irgendwie dann den Schah installiert und so. Diese Darstellung ist natürlich dann geschönt, ja, optimistisch und halt zurechtgeschnitten auf den Pro-Ostblock-Kurs. Also, das heißt, Mossadegh wird heute noch in der Propaganda als einziger demokratisch gewählter Premierminister Irans glorifiziert, freiheitlicher Verfechter des Rechtsstaats und so, aber diese Prinzipien interessierten ihn nicht viel. Also er regierte dann erstmal irgendwie per Dekret, immer diese Vollmachten und so und also das heißt, er wollte dann, also er wurde dann halt eben dann hier angegangen über demokratische Mittel und das wollte er natürlich dann nicht akzeptieren. Und das heißt, es wird uns so dargestellt, er war halt eben der leuchtende Anführer, der die Ölvorkommen des Irans verstaatlicht hatte. Ja. Ich meine, es war natürlich sehr ausbeuterisch, dass halt vor allem diese Anglo-Konzerne da halt eben alles hier sich unter den Nagel reißen wollten. Die Frage der Nationalisierung der iranischen Ölindustrie wurde im iranischen Parlament aber bereits unter Premierminister Haj Ali Rasmara intensiv diskutiert. Rasmara war gegen eine Verstaatlichung, da er der Überzeugung war, dass der Iran weder die personellen noch die wirtschaftlichen Möglichkeiten hatte, das iranische Öl zu fördern, zu verarbeiten und zu vermarkten. Also, und dann gab es unter Premierminister Hossein Alla schon weitere Pläne zur Verstaatlichung oder Nationalisierung der Ölindustrie. Ja, und dann gab es halt irgendwie die Schah-Ära und irgendwann kam es dann zur Revolution, also diese islamische Revolution mit Khomeini und so. Wurde von dem linken Publikum oder pro-sowjetischen Publikum natürlich weltweit hier und den Propagandisten gefeiert, als jetzt halt die große Befreiung. Also man hätte sich jetzt da befreit und das sei alles toll gewesen. Wurde natürlich dann ein islamistisches Horrorregime. Und diese Islamisten hatten halt eben dann die Hilfe von der Sowjetunion. Das muss man auch sehen. Also Moskau mischte da richtig krass mit und da sehen wir halt jetzt noch eben dann den russischen Einfluss im Iran und selbstverständlich kann man das halt eben dann auch als weiteren Kriegsschauplatz hier aufmachen und dann hast du halt dann gegebenenfalls drei Kriegsschauplätze im muslimischen Raum, Asien, Europa. Wir hatten dann am Feiertag, am 3. Oktober, hatten wir ein paar Beiträge zur deutschen Wiedervereinigung. Also zum Beispiel hier diesen hier, nicht das Volk beendete die DDR, sondern Geheimverhandlungen zwischen Washington und Moskau. Also den Beitrag empfehle ich Ihnen. Ja, das heißt, man kann sich da nicht einfach die Interpretation raussuchen, die einem am besten gefällt. Ja, Demokraten im Sinne der Aufklärung sagen halt, ja, das Volk hat sich erhoben und ging auf die Straße und dann war dann plötzlich dann irgendwie die große Veränderung da. Das ist schon ziemlich naiv. Dann gibt es manche, die sagen, die sind dann immer noch unzufrieden über die Wende. Das war ja lange Zeit auch Sarah Wagenknecht hier im Konkret-Verlag mit Jürgen Elsässer. Also war dann irgendwie, also da an verschiedenen Stellen war dann die Rede von einer Annexion der DDR und die BRD sei die Besatzungsmacht gewesen. Also ganz, ganz heikle Begriffe, die da verwendet werden. Das ist halt eben so ein Ding. Das heißt, da haben man Leute gesagt, das sei halt ganz schlecht gewesen, die Wende, und man müsse das doch vielleicht irgendwie rückgängig machen oder könnte das dann irgendwie wieder rückgängig machen. Also eine völlig andere Interpretation als jetzt diese gewöhnlichen Demokraten im Sinne der Aufklärung. Dann gibt es so diese Radikalinskis, die konzentrieren sich auf den Punkt, dass halt durchs auf die Straße gehen und rumjammern, dass man da halt eben da ein Regime damit gestürzt hätte. Und dementsprechend wollen Leute dann jetzt wieder Demos mobilisieren, Leute auf die Straße bringen und mit genügend Gemaule könnte man dann die Bundesrepublik stürzen und halt irgendwie ein neues System etablieren. Ja, ein rechtes System oder was auch immer. Auch das ist halt eine völlig optimistische, selektive Interpretation von der Wende. Ja, wenn man halt dann einfach so meint, das sei ja so toll gelaufen damals hier und man könne genauso leicht heute irgendwie so ein Regime stürzen. In Wirklichkeit war das halt einfach eine Geheimverhandlung hier von Washington und Moskau und da kann man sich da halt hier tiefer einlesen auf recenter.com, was das eben dann anbetrifft hier in unserer deutschen Geschichte. Dann haben wir ein separates Video hier über den einzigen atomaren Krieg, der für die Supermächte Sinn ergibt. Finden das auf unserem YouTube-Kanal, auf recenter.com und auf recenter.media, unserer eigenen Videoplattform. Also ich empfehle Ihnen noch das Video eindringlich, weil jetzt ist halt wieder die Rede von, was ist mit Atomwaffen? Was ist mit kleineren Atomwaffen in der Ukraine? Ja, weil die russische Front bricht da irgendwie zusammen und könnte Putin da nicht irgendwelche kleineren Atomwaffen einsetzen? Und immer dann, wenn dieses Thema Atomkrieg in die öffentliche Diskussion rückt, ja, dann, wenn immer wieder die gleichen Sachen erzählt und das geht irgendwie alles zurück auf das gleiche Quellmaterial, irgendwelche alten Einschätzungen, meistens von der RAND Corporation, dieser Think Tank. Ja, RAND hat so einen hohen Stellenwert, dass kürzlich sogar zu Propagandazwecken ein RAND-Bericht gefälscht wurde, laut dem die USA Deutschland schwächen möchten. Und der einzige Sinn der Atomwaffen für die drei Supermächte ist, ein heimliches Kartell untereinander damit abzusichern gegen aufsteigende Konkurrenten. Alles andere würde die Supermächte schwächen bis hin zu dem Verlust ihres Status. Das ist einfach die Situation. Ja. Und du kannst daran nichts ändern, indem du Atomwaffen irgendwie kleiner machst oder irgendwie meinst, dass du halt weniger davon einsetzen willst, gemischt mit konventioneller Kriegsführung. Nichts ändert etwas an diesen Verhältnissen. Und unter Verteidigungsminister McNamara in Amerika ab 1961, da wurden dann Zivilisten angeheuert für halt, oder von Organisationen wie RAND, um Atomkriegsstrategien zu entwickeln. Also was wollte man dann mit diesen neuen Leuten da anfangen? Das waren meistens Politikwissenschaftler und Ökonomen. Jetzt ist natürlich ein Atomkrieg oder ein Weltkrieg natürlich auch eine ökonomische Angelegenheit. Ja, das heißt, die Logistik ist natürlich dann auch entscheidend und die Kosten und so. Und natürlich kann man da zurückgreifen auf halt schlaue Ökonomen und so weiter und so fort. Politikwissenschaftler, man muss ja so einen Krieg auch den Leuten vermitteln, etc., etc. Aber es ist trotzdem irgendwie seltsam. Leute studierten internationale Studien an Yale. William Kaufman und so. Andere wie Alan Enthoven studierten mit einem Rhodes-Stipendium des britischen Kolonialreichs an Oxford. Das waren halt Theoretiker und die haben halt dann ihre Einschätzungen gemacht, aber diese schlauen Leute haben halt dann irgendwie auch nur gesagt, dass es sich einfach nicht lohnen würde, einen großen Atomkrieg zu führen. Wie man es dreht und wendet. Eigentlich waren diese Akademiker ja schlau genug und belesen genug, dass sie sich zusammenreimen konnten, ja, dass es am meisten Sinn machte für die Supermächte. Damals waren es ja noch zwei Supermächte, UdSSR und die Amerikaner. Dass es am meisten Sinn gemacht hätte, wenn man einfach ein heimliches Kartell formt, dass man entweder Atomkriege nur androht, aber nie wirklich führt, ja, um die Spannungen künstlich aufrechtzuerhalten. Oder dass man vielleicht sogar einen abgesprochenen, überschaubaren nuklearen Schlagabtausch macht. Ja, also hier ein paar Atombomben, da ein paar Atombomben, einfach um Eindruck zu schinden, ja, man würde es so ernst meinen und alle müssten sich jetzt halt der jeweiligen Supermacht dann unterwerfen im jeweiligen Raum der Welt und so. Also ich meine, das wäre natürlich dann rational und clever für die Supermächte. Und es ist eben die Frage, ob diese schlauen Leute da von Yale und Oxford, ob die das kapiert haben. Ich meine, ich gehe davon aus, dass sie es kapiert haben. Ich meine, selbst dieser Professor Carol Quigley hatte das ja auch erraten. Ich muss mal die Stelle rauskrabbeln, in welchem Buch das war, wo er gesagt hat, ja, es ist der Kalte Krieg, war so fake, meinte er. Er hat sich getraut, es zu sagen. Ich denke, viele haben es auch gedacht. Ja. Aber es ist das eine Ding, was so keiner anspricht. Und gerade in der jetzigen Situation, obwohl es das wichtigste Ding ist, das man im Hinterkopf behalten muss, und wir haben das ja viel, viel ausführlicher mal aufgedröselt. Also, um Eindruck zu schinden, könnte man einen begrenzten atomaren Schlagabtausch auch bei Stellvertreterkriegen absprechen und durchführen. Ja, und niemand darf sowas sagen. Das ist das mit Abstand einzige sinnvolle Szenario aus Sicht der Supermächte. Man kann jeden Konkurrenten klein halten damit. Ja, und da hat man halt eben dann alles vernebelt durch diese Rant-Leute mit diesen Analysen, die jetzt dann immer wieder zitiert werden. Im Prinzip alles, was man hört, egal wo du schaust, der im Fernsehen oder Talkrunde, Expertenmeinung, hier ein neues Buch, da ein neues Buch, das ist immer dieses alte Zeug von Rant, was man da bekommt. Und dann gab es halt Influencer aller Art, die halt einfach dann den Eindruck erweckt hätten, die Supermächte seien irrational, also entweder der verrückte Putin heißt es dann oder die verrückte Satanisten-NATO, wie jetzt halt irgendwie Putin meinte in seiner Rede zur Annexion von Gebieten in der Ukraine. Also man will immer den Eindruck erwecken, die andere Seite und die Gesamtsituation sei unberechenbar und crazy. Ja, dabei sind diese Supermächte überhaupt erst nur zu diesem Status gekommen, weil sie lang vorausplanen, weil sie halt sehr rational agieren. Dann gab es halt diese Verwirrungstaktik schon im Jahr 1957 mit Henry Kissingers Buch Nuclear Weapons and Foreign Policy. Da wollte man so einen Eindruck erwecken, man könne dieses nukleare Dilemma irgendwie auflösen, indem man einfach kleinere Atomwaffen baut und halt weniger davon einsetzt. Aber es ist einfach nur eine Ablenkung. Du hast einfach, das wurde immer wieder gezeigt, du hast einfach massive Probleme, wenn du halt einen richtigen Atomkrieg führen willst, auch begrenzt. Das ist bei den Russen genauso wie bei den Amerikanern, ja. Was wollen die Russen jetzt damit treffen mit kleinen Atomwaffen? Ja, wollen die Russen auf irgendwelche kleinen ukrainischen Truppenverbände feuern? Ja, ein kleiner Sprengkopf killt dann irgendwie 100 Ukraine. Was soll das? Oder ein paar Atomwaffen auf strategischere Ziele in der Ukraine. Ja, was ist dann, wenn die Ukrainer in der Lage sind, nuklear zurückzufeuern, weil sie halt doch in der Lage sind, mit Hilfe ihrer Atomkraft und ihren Wissenschaftlern, weil sie dann doch in der Lage sind, ein paar Atomwaffen zu bauen. Lohnt sich das dann für die Russen? Nein. Ja, Atomwaffen waren halt wirklich günstig. Die Amerikaner konnten sie irgendwann bauen für $250,000 das Stück. Das ist viel weniger als ein Jagdbomber, viel weniger als ein Panzer. Bei einem Flugzeug oder einem Panzer, ja, wenn du da irgendwas beim Gegner zerstören willst, musst du halt mit hohen Kosten konventionellen Sprengstoff auf ein gewisses Ziel bringen, möglichst genau, und ja, dann hast du halt eine gewisse Zerstörungskraft. Mit einer Atomwaffe kannst du einfach eine Rakete hinballern und hast eine riesige Zerstörungswirkung für einen Bruchteil von dem Preis. Konventionelle Kriegsführung. Also, das heißt, bei dem Thema Atomwaffenkriegsführung, ja, du kriegst wirklich nur mal dieses Rant-Zeugs präsentiert oder halt eben dann diese Russen-Propaganda von wegen, wenn Putin nicht seinen Willen bekommt, wenn die Ukraine sich nicht ergibt, dann gibt es halt einfach dann Mega-Atomkrieg und alles ist kaputt und so. Ja, und so will man die Leute da halt irgendwie erpressen. Tja, dann noch ein Text, den ich Ihnen empfehlen kann hier. Die Einmischungen der USA weltweit diskreditieren nicht die ganze Welt. Ja, das heißt, Amerikaner haben sich in alles eingemischt, über Vehikel wie die CIA und andere Vehikel, das heißt selbst irgendwie die Uiguren oder irgendwas anderes auf der ganzen Welt, ja, Linksextremismus, Rechtsextremismus, alles wurde irgendwie infiltriert und alles wurde auch mal unterstützt und gleichzeitig bekämpft deswegen kann man bei jeder Art von Gruppe irgendwo hindeuten und sagen, boah, die haben da mit den Amerikanern kooperiert und so weiter und so fort. Und da kannst du jetzt nicht automatisch daraus schlussfolgern, dass die Gruppe dann per se schlecht ist oder jedes Anliegen dann auf einmal schlecht ist. Ja, dieses Spielchen sahen wir jetzt bei den Uiguren. Amerikaner haben auch Kontakte zu den Uiguren und so. Und dann sagen halt viele, ja, die Uiguren seien irgendwie schlecht und das sei ja nur so halt hier Destabilisierung durch Amerika. Und man müsste das irgendwie hinnehmen, dass die Uiguren dann in Internierungslagern landen und dass sie halt dann hier kleingehauen werden mit klassischen Methoden einer Besatzungsmacht oder eines Imperiums. Das heißt, was die Chinesen da machen, das haben alle anderen Supermächte oder Großmächte in der Vergangenheit auch schon gemacht. Man hat so eine Liste mit Leuten, die man einfach einkassiert. Die Schlimmsten machst du richtig komplett fertig. Andere schubst du dann nach der Haft wieder raus, als Warnung, als Einschüchterung und so weiter. Und dann hast du dann wirklich so komische Figuren wie jetzt Ron Paul und dieses Ron Paul Institut, die meinen immer, sie seien für Freiheit, sind aber letztendlich dann für China und für Russland, agitieren dann gegen die Uiguren, weil die CIA sich da eingemischt hat bei den Uiguren. Moment, die CIA hat sich auch eingemischt. Oder halt die amerikanischen Geheimdienste haben sich da auch die amerikanischen Geheimdienste haben sich auch eingemischt in der libertären Szene, haben da alles weggekauft und Thinktanks gegründet. Also sind jetzt alle Libertären plötzlich eine CIA-Verschwörung? Wohl kaum. Sind jetzt alle freiheitlichen, libertären Anliegen irgendwie eine CIA-Verschwörung? Wohl kaum. Also du kannst, wenn du die gleichen Maßstäbe anlegst an Ron Paul und seinem Institut, dann ja, kannst du die genauso halt in die Tonne kloppen. Ja. Und oder jetzt irgendwelche rechten Aktivisten hier in Deutschland oder was, oder halt hier überschnitten mit halt Verschwörungsschwurbelaktivisten. Das heißt, die agitieren dann irgendwie gegen Amerika, solange ein Demokrat im Weißen Haus sitzt und nicht irgendwie ein Donald Trump. Und Amerika ist der linke Deep State und Satanisten, bla 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 und so, aber das rechte Spektrum ist ja durch und durch durchsetzt, ja, mit amerikanischer Spionage und britischer Spionage. Und die modernen Verschwörungsmedien gehen zurück auf britische Geheimdienste und dann auch amerikanische Geheimdienste. Und eine ganze Studie dazu veröffentlicht. Also jede Gruppe ist irgendwo dann infiltriert und beeinflusst und halt einfach nicht clean. Ja, und das muss halt jeder eben dann sehen, der sich mit Aktivismus halt irgendwie hier betätigen will. Ich meine, klar, jeder Aktivismus benutzt Sektentechniken und dementsprechend meinen Leute dann hier sehr schnell, wenn sie auf Aktivismus einsteigen, sie sind Teil von den guten Rebellen wie in Star Wars und sie sind unantastbar und so und alle anderen sind dann irgendwie schlecht und jeder Widerspruch ist des Teufels und so kommst du einfach nicht weiter. Was haben wir noch gesehen hier? Oath Keepers beginnt jetzt irgendwie der Prozess. Also man wirft denen da in Amerika beim Kapitolsturm halt vor, dass sie halt eine also richtig gehende Verschwörung angezettelt hätten, hier um einen Aufstand zu machen. Mal schauen, ob die Anklage hängen bleibt. Ich meine, selber argumentieren die Oath Keepers über ihre Anwälte. Sie hielten sich für legitim. Also sie dachten dann, Donald Trump würde ihnen dann die Erlaubnis geben, hier als Art Miliz zu agieren und so, und mal schauen, was davon hängen bleibt. Trump selber wurde jetzt verklagt. Trump und seine Familienangehörigen wurden jetzt selber verklagt von der Regierung und das wird noch weiter kaskadieren. Jetzt will dann Trump irgendwie zurückschlagen. Trump will CNN verklagen auf knapp 500 Millionen Dollar. Das hat er ja früher immer schon gemacht, dass er halt kreuz und quer alles irgendwie verklagt, was ihm nicht genehm war und so. Und trotzdem denken seine Anhänger oder dachten dann später, sie stünden für Meinungsfreiheit. Das wird noch halt eben eine ziemliche Clown-Veranstaltung werden. Also alles, was da mit Trump zusammenhängt. Ich meine, wir haben ja vom ersten Moment an gewarnt. Dann der neue Prozess gegen den Verschwörungsinfluencer, Pro-Republican-Influencer Alex Jones, der Prozess wegen Verleumdung im Zusammenhang mit den Sandy Hook-Berichterstattungen, der nähert sich jetzt auch dem Ende, gibt jetzt dann irgendwie die letzten Plädoyers und so und dann gibt es halt ein Urteil, was weiß ich, 50 Millionen Schadenszahlung, 100 Millionen Schadenszahlung, wer weiß. Es kommen noch weitere Schadensersatzprozesse auf Infowars zu, weil sie einfach zu dämlich sind, irgendwelche grundsätzlichen Dinge zu prüfen und dann wird halt eben jetzt noch auseinandergedröselt, wer alles hier Briefkastenfirmen operiert für Alex Jones. Ja, sein Personal Trainer, seine Schwester, seine Eltern und so. Um Gottes Willen, dann waren sie noch zu inkompetent, ihr Geld rechtzeitig zu verstecken. Also sobald dann irgendwie die Klagen eingereicht wurden, dann haben sie versucht, dann ihr Geld zu verstecken. Und jede Briefkastenfirma sagt, sie sei bei der anderen Briefkastenfirma verschuldet und so weiter und so fort. Und dieses typische Verhalten von Alex Jones oder auch Donald Trump, das haben sich halt alle möglichen Leute abgeguckt. Also jedes Mal, wenn sie irgendwie einen Dummfuck machen, dann schlüpfen sie in die Opferrolle und das ist ja alles eine Verschwörung gegen sie und sie wollen halt irgendwie, dann halt Aktivismus machen und irgendwelche Aktivisten da draußen benutzen, um Druck auszuüben. Und immer mehr, das wurde jetzt kürzlich in einer großen Story ausgebreitet, immer mehr amerikanische Politiker sehen sich massiven Drohungen ausgesetzt, also Republicans wie Democrats. Und das kann eben dazu führen, dass halt eben dann Homeland Security massiv aufgestockt wird und das ATF und das FBI, ich meine, die sind ja eh schon angewachsen wie verrückt, auch unter Trump. Und dann wird halt eben dann mehr und mehr und mehr immer cleverer halt eben, werden halt eben dann solche Radikalinskis aus dem Verkehr gezogen. Oder man lockt sie in eine Falle. Hey, geht ins Kapitol rein, der Trump schickt dann die Kavallerie und so und dann lässt man diese Leute dann wirklich hängen. Wo wir schon bei Säuberungsaktionen sind, Putin macht wieder Säuberungen, heißt es. Also Leute werden da ersetzt durch andere Leute. Leute fliegen dann wieder aus dem Fenster oder so. Der ehemalige oder ein ehemaliger CIA-Direktor Petraeus war CIA-Direktor warnte davor, dass die Verbündeten der USA und der NATO die russischen Streitkräfte zerstören würden, wenn der russische Präsident Putin in seinem Krieg mit der Ukraine Atomwaffen einsetzen würde. Das sagte er dann auf ABC's The Week. Was meint er damit? Also das heißt hier, sollte sich radioaktive Strahlung auf ein NATO-Land ausdehnen, könnte dies ein Artikel 5-Fall sein, ja, ein Bündnisfall. Aber was willst du dann machen als Reaktion? Wir sind mal gespannt. Ja. Wir sind hier sehr gespannt. Ja, dann Russlands Gazprom hat die Gaslieferungen an die italienische Firma Eni eingestellt. Transportprobleme in Österreich dafür verantwortlich gemacht. Ist nicht ganz klar, wer hier wen ausbremst, aus welchen Motiven. Interessanterweise verlegte ein Schiff von Saipem aus dem Firmenorbit um Eni und Agip, einst Nord Stream Rohre. Der größte Teil des nach Italien gelieferten russischen Gases gelangt über die Ukraine durch die Trans-Austria Gas Pipeline nach Tarvisio in Norditalien an der Grenze zu Österreich. Dann sagte Gazprom in einer Erklärung, dass der Transport von Gas durch Österreich ausgesetzt worden sei aufgrund der Weigerung des österreichischen Betreibers, die Transportnominierungen zu bestätigen. Möglicherweise hängt dies mit neuen Sanktionen zusammen. Tja, das heißt, man hat jetzt nicht nur die Politisierung mit den Elektroautos und mit halt Problemen in der Wirtschaft, also halt die Produktion hier in Deutschland und die technischen Firmen mit einer hohen Stromrechnung oder Gasrechnung, sondern also man macht das jetzt nicht nur so einem Links- versus Rechts-Thema und nicht nur irgendwie ein Öko-Thema von wegen, ja, wie retten wir jetzt irgendwie das Klima hier, sondern man macht das jetzt auch zu einem internationalen Problem. Das heißt, selbst außenpolitische Dinge spielen da jetzt mit rein. Ja. Andere Länder, Sicherheit, Krieg, das spielt da alles mit rein und so kann man das Thema natürlich dann perfekt zerreden, ohne dass der Normalbürger den Überblick hat, ja, was jetzt wirklich was ist und wer an was schuld ist. Ich mache demnächst auch mal eine Rezension von einem aktuellen Buch von diesem einen führenden, wie es heißt, Politikwissenschaftler von der Bundeswehr-Universität. Wie war nochmal der Name? Dieses dünne Buch, das ich so schlecht fand. Wird halt eben dann rumgereicht, dieser Typ hier, genau, Marsala, wird halt rumgereicht und der Typ taucht in den ganzen Shows immer so auf und so und du hast irgendwie den Eindruck bei dem Buch, das klingt alles ein bisschen wie so ein Zehntklass-Referat in der Schule, also hat hauptsächlich Talking Points und er möchte dann irgendwie niemandem an den Karren pinkeln, also nicht der SPD, nicht der CDU, nicht der Bundeswehr, nicht der NATO, nicht den Amerikanern. Und dann bleibt dir nichts anderes übrig, was er sagen darf, außer so, man war zu naiv und dies und jenes und so. Und es wird dann immer das Bild vermittelt, ja, das ist Framing, man hätte es nicht besser machen können. Das hast du auch gesehen in der New York Times Berichterstattung seit dem 24. Februar. Washington Post mit ihrer, glaube ich, war die Washington Post oder Wall Street Journal mit ihrer Reihe, irgendwie The Road to War. Man hat das halt so erklärt, auf eine Weise, die halt suggeriert, die Amerikaner hätten das jetzt nicht wesentlich besser machen können. Ja, das ist das Ding, was man da vermitteln will. Und dieser Marsala hat dann meint irgendwie, der hatte dann monatelang geforscht, monatelang gearbeitet an diesem Buch und das ist dann halt relativ kurz und relativ oberflächlich. Ja. Ich meine, einerseits würde man erwarten, müsste man erwarten, dass er halt klären kann, wer hat welchen Mist gebaut. Wer hat konkret welchen Mist gebaut? Ja, ansonsten blieb ihm nichts anderes übrig, als zu sagen, alle hätten we im Wesentlichen eine akzeptable Arbeit geleistet, aber das zu argumentieren, wäre natürlich sehr dreist, aus meiner Sicht unwissenschaftlich und halt einfach super heikel. Weil ich meine, weiter wie bisher? Ich meine, was ist dann mit, wenn der nächste Kriegsschauplatz auf ist mit dem Iran oder mit Nordkorea? Dann würde es dann wieder heißen, hätten wir keinen besseren Job machen können. Wir unter den Umständen haben wir dann einen guten Job geleistet, meinen dann diese Pro-NATO-Leute, diese NATO-Vertreter und jetzt haben wir halt leider ein paar Millionen Tote mit Atomwaffen und so. Und wir mussten da zuschauen, wie Nordkorea sich komplett auf Krieg auslegt und die ganzen Bunkeranlagen baut und jetzt haben wir halt dann den Salat, ne? Also dazu plane ich eine Rezension beziehungsweise einen Verriss, um das genauer zu beschreiben. Dann haben wir eine Meldung. Der Ermittler, der Jimmy Savills Pädophilie aufdeckte, sagte, dass er daran arbeitet, und das schon seit einiger Zeit, dass er daran arbeitet, einen weiteren bekannten lebenden Kinderschänder aufzudecken. Er sagt, der Typ ist untouchable, den kannst du, wenn er lebt, während er lebt, nicht anfassen. Und genau wie bei Savile, sobald er stirbt, dann kommt halt die Enthüllung und die Entlarvung. Also so wichtig sei diese Person. Wir sind mal gespannt, was dabei rauskommt. Ich warte immer noch auf Whitney Webbs Buch zu diesem Jeffrey Epstein-Komplex. Irgendwie der zweite Band ist ja jetzt auch schon angekündigt und so. Ich warte immer noch, bis ich meinen ersten Band hier kriege. Und bin mal gespannt auf ihr Framing. Ja, also mein Trust-Level mit ihr ist ja immer noch relativ ist fragwürdig. Solide Forscherin, aber sie macht das noch nicht lange genug und ich denke, die größeren Interpretationen bei ihr könnten in eine seltsame Richtung gehen, aber das werde ich dann auch mal genauer erklären, wenn, sobald ich dieses Buch dann in den Händen habe. Also schauen Sie rein auf recenter.com, auf recenter.media und auf unserer englischen Seite candorintel.com. Haben wir letztens an dem Layout ein bisschen rumgeschraubt, auch von unserer englischen Seite candorintel.com. Auch auf unserem englischen YouTube-Kanal mehr und mehr Content. Finden das natürlich dann auch hier kreuz und quer verlinkt. Unsere deutsche Hauptseite recenter.com ist auch, läuft bald auch durchgehend auf SSL, dass das dann immer angezeigt wird auf jedem Browser, auf dem Handy. Das war ein bisschen schwieriger umzusetzen und bald ist dann auch der Recenter Shop auf der allerneuesten Software. Ja, falls Sie Fragen haben zu Ihrem Zivilschutz oder sowas, melden Sie sich einfach, schreiben Sie uns unter shop@recenter.com oder alex@recenter.com oder rufen Sie uns einfach an. Ich danke für die Aufmerksamkeit, für den Support. Bleiben Sie frei und machen Sie sich nützlich.